NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. Schauspieler Hans Siegel und Puppenspieler Werner Mommsen machen es sich im Dezember weihnachtlich gemütlich und warten in Bremen, in Hannover und in Osnabrück auf den Weihnachtsmann. Improvisationstheater für die Lachmuskeln, das kann ich versprechen. Und dazu begrüße ich gleich Werner Mommsen hier bei mir im Studio. Dann nehmen wir Sie mit nach Oldenburg ins Horst-Janssen-Museum. Dort wird die Schau My House is on Fire mit Werken des Filmregisseurs David Lynch gezeigt. Einen tollen Abend für Sie. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Berge und Meer. Bergdoktor, Schauspieler Hans Siegel und Nordlicht-Puppenspieler Werner Mommsen machen es sich am 7., am 10. und am 13. Dezember weihnachtlich gemütlich und warten in Hannover, in Bremen, in Osnabrück auf das Christkind, ja, oder vielleicht den Weihnachtsmann. Impro-Theater rund um das Fest der Liebe. Und da gibt es ganz viele Fragen natürlich, die man beantworten muss. Was schenken Sie Ihren Frauen? Welche Tanten dürfen auf dem Sofa sitzen? Wer lebt und liebt welche Rituale? Ich kann versprechen, besinnlich wird es, und ich freue mich jetzt auf Werner Mommsen hier bei mir im Kulturspiegel. Hallo Werner.
Ja, Hummel, Hummel, ich freue mich, dass ich hier sein darf, du.
Ich freue mich auch. Es ist ja so viel jetzt los, ja, kurz vor Weihnachten, und du hast viel zu tun und trotzdem hast es geschafft, heute nochmal hier nach Hannover zu kommen.
Du, ich meine, wenn ihr ruft, bin ich da. Dann könnt ihr, auf Werner könnt ihr euch verlassen.
Das ist wundervoll. Mich würde mal interessieren, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit überhaupt gekommen mit Hans Siegel, mit der Idee Warten aufs Christkind?
Wir haben uns auf den Weltmeeren kennengelernt, auf einer Schiffsreise mal und uns angefreundet. Irgendwie hatten wir so ein, wie soll ich das sagen, da war irgendwie so ein Vibe, würde man heutzutage sagen. Also kein Vibe, also ne Wiepe, also so schreibe ich, also nicht, ein heißes Morgen steht wieder in der Yellow Press, ich hätte seine Frau angegraben und er wäre dazwischen gegangen. Da wollen wir ja nicht, ne?
Nee, das wollen wir nicht.
Wir mochten uns irgendwie und haben uns angefreundet und das ist so geblieben und irgendwann kamen wir beide mal auf die Idee, wollen wir nicht mal was zusammen machen, und so ist es entstanden.
Ich finde es total schön. Weihnachten ist ein schönes Thema. Das ist ja auch Thema bei euch, bei der Veranstaltung. Wie stehst du persönlich zum Weihnachtsfest?
Ich liebe es. Ich finde manchmal ein bisschen verquert, was der Mensch daraus gemacht hat. Ich meine, gut, der Mensch hat sich auch das Weihnachtsfest gemacht, aber wo es hingeführt hat, so. Aber das ist das einzige Fest im ganzen Jahr, wo wir wirklich ganz bewusst immer das Gleiche tun wollen, wo wir alle so aufgeregt sind und wo so viel drin hängt. Ich finde es toll.
Es sind halt Traditionen, ne? Und die wandern so über Jahre, Jahrzehnte irgendwie so mit. Ist es bei euch auch zu Hause so, Werner, dass ihr so viele Traditionen habt, die ihr lebt?
Alles. Es ist alles mit Tradition verhaftet. Keiner will was anderes haben. Und wenn einer mal was will, nee, komm, das haben wir jetzt immer so gemacht. Jetzt müssen wir auf die letzten Jahre müssen wir auch nichts mehr ändern, ne?
Aber sind diese Traditionen unterschiedlich zu dir und zu Hans Siegel?
Ja, natürlich. Also jede Familie hat ja die eigene Tradition. Das ist ja das Spannende dran, weil man muss ja, wenn man dann mit seinem Partner zusammenkommt, dann muss man ja das erste Mal in seinem Leben richtig diskutieren, weil die will das ja anders haben, als man das selbst haben will. Und beide wollen es aber so haben, wie sie es immer hatten. Und so ist es bei Hans natürlich auch. Der hat erstmal ist er Österreicher in Süddeutschland lebend. Die essen anders, die feiern anders und die haben eine andere Familie als wir. Seine Tante Gerda heißt, hat einen anderen Namen wahrscheinlich. Vielleicht sitzt sie da auch rum, das weiß ich nicht. Aber er hat mehr Kinder als wir und so. Ne, so ist es hier bei jedem anders.
Was kann man denn erwarten, wenn man zu euch kommt und sich Warten aufs Christkind anschaut? Was passiert auf der Bühne?
Also wir reden miteinander, wir haben viel Spaß miteinander, wir singen miteinander. Ich werde, weil ich ja tanze, gerne bestimmt mal irgendwie ein kleines Tänzchen wagen. Er erzählt Gedichte, wir haben einen Pianisten dabei, der uns begleitet und der immer mal, wenn wir mal ein bisschen Stimmung brauchen, mal in die Tasten haut. Und ansonsten würde ich sagen, erwartet uns ein fröhlicher, besinnlicher Abend, der aber verdammt lustig wird.
Was ich gut finde, ist, das ist nicht einstudiert. Jeder Abend ist im Grunde bei euch ganz anders, weil ihr improvisiert. Also ihr wisst im Grunde wahrscheinlich vorher auch nicht so genau, was passiert. Nee. Ist es sehr aufregend oder ist es auch genau dieser Nervenkitzel, den ihr braucht?
Es ist sehr aufregend und ist dieser Nervenkitzel, den wir haben wollen. Ne? Erstmal ist es schon mal durch die räumliche Trennung schwierig, das richtig durchzuproben, weil er in der Nähe von München lebt und ich hier, da müssen wir ständig hin und her fahren. Dann ist er die ganze Zeit am Drehen. Der dreht ja noch bis Mitte dieser Woche. Also ist dann gerade fertig, wenn wir anfangen. Dann geht alles gar nicht. Und das Spannende ist eben, ja, wir haben so einen Fahrplan von Themen, die man machen könnte. Aber ob wir die machen oder ob wir dann was anderes machen, weil wir gerade doch woanders sind, das bleibt offen. Und das ist spannend, weil man muss das ja auch über 2 Stunden durchhalten dann. Ne?
Ihr macht das ja nicht zum ersten Mal. Es hatte unglaublich viel Erfolg, als ihr das erste Mal ausprobiert habt. Habt ihr euch gesagt, okay, wenn das so gut läuft, machen wir es weiter. Wie waren denn so die Reaktionen vom Publikum?
Also hier in Hannover hatten wir Standing Ovations oder stehende Ovationen, wie der Norddeutsche sagt. Also das heißt, es muss den Leuten gefallen haben. Und zwar nicht, indem wir so lange auf der Bühne geblieben sind, bis sie aufgestanden sind, sondern die standen auf einmal. Also ich glaube, diese Leichtigkeit, die das hatte, so, ne, weil wusste natürlich wirklich keiner, was ihn erwartet. Da waren halt Bergdoktor-Fans und Mommsen-Fans, die kannten sich überhaupt nicht, die haben sich darin kennengelernt und am Ende lagen sich in die Arme. Ich meine, was willst du mehr, ne?
Gibt es irgendwas, wo du dran denkst und sagst, Mensch, das war irgendwie besonders an diesen Abenden?
Ja, das Schönste war, wie Hans sich immer mehr vergessen hat und sich manchmal totgelacht hat über mich. Das hat schon Spaß gemacht. Und wie er auch wirklich, also ne, ich bin ja doch ein bisschen anders als die anderen und so. Und dann hat er aber völlig vergessen. Der hat mich da untersucht und hat keinen Blutdruck gefunden und wusste nicht, woran es liegt. Und das war schon sehr schön, du.
Ich kann es mir gut vorstellen. Ich finde es schön, dass ihr befreundet seid und dass ihr, weil ihr euch kennengelernt habt und gesagt habt, auch wir mögen uns, gemeinsam was auf die Beine gestellt habt und das so erfolgreich ist, dass es in diesem Jahr wieder macht. Wenn du jetzt nach Hause fährst, nach der ganzen Zeit und es waren die ganzen Aufführungen und es ist tatsächlich besinnlich bei euch zu Hause, wie feierst du Weihnachten?
Ja, also erstmal gibt's Würstchen mit Kartoffelsalat, wie sich das gehört. Ne? Und wir schenken uns ja nichts, aber das muss ich noch besorgen, weil Lisbeth ja mit nichts nicht zufrieden ist. Da muss ja mal ein bisschen was sein. Irgendwann musst du auspacken, so. Also und wenn du das dann erstmal denkst, kehrt ja auch Ruhe ein. Weil wenn du weißt, jetzt kann das kommen. Du, wir sitzen viel, wir lesen Zeitung, mal die Zeit kaufen, so, wo du mal ja Zeit hast für die Zeit. So mal in der Ferne da ein bisschen rumzappen, was so kommt, ne? Und einfach mal sein, ne?
Also, ihr seid jetzt auf Tour am 7., am 10., am 13. Dezember. Warum sollte man unbedingt zu euch kommen, wenn man noch keine Karte hat?
Weil man, glaube ich, mit diesem Weihnachtsstress so beschäftigt ist, dass man davon eine Auszeit braucht und die kriegt man bei uns. Und ich glaube, wenn man uns gesehen hat, freut man sich ein bisschen mehr aufs Weihnachtsfest. Entweder, weil es bei einem nicht so chaotisch ist wie bei uns oder weil es bei uns so schön ist und man denkt, auch bei denen war es so schön. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das gibt es eben kein zweites Mal, weil jeder Abend anders ist und den sollte man sich nicht entgehen lassen.
Wenn uns Hans Siegel jetzt zuhört, ja, weil der ist ja noch und dreht gerade, du darfst ihm jetzt noch was Nettes sagen.
Hans, mein Lieber, pass auf, dass, wenn das glatt ist, dass du mit deinem grünen Mercedes, du fährst ja meistens rückwärts und setzt vielleicht doch jetzt mal die Sonnenbrille ab, weil er merkt das ja nicht, dass gar nicht die Sonne scheint. Also ne, und dann komm schnell hierher, aber bitte nicht mit dem Auto, das schafft das nicht.
Ich freue mich, dass du hier gewesen bist, Werner Mommsen. Und wenn Sie Lust haben, Hans Siegel und Werner Mommsen live zu erleben, Sie warten aufs Christkind am Samstag, den 7. Dezember in Bremen im Metropoltheater. Dann am 10. Dezember, das ist ein Dienstag, um 19.30 Uhr im Theater am EGI in Hannover. Und am Freitag, den 13. Dezember in der Osnabrückhalle im Europasaal.
Darf ich noch einen dazu gehen? Natürlich. Wir starten schon am 5. in Lübeck. In Muck, das ist Musik- und Kongresshalle, weil das ist ja Schleswig-Holstein, aber kann man ja mal als Nachbarland hier auch mal. Wir sind noch in Wolfsburg, aber da schon ausverkauft.
Den brauchen wir nicht mehr. Über die Grenzen hinweg.
Wir sind überall. Und nächstes Jahr machen wir die große Süddeutschland-Tour, da muss ich Hans aber noch von überzeugen.
Ah, okay, aber das ist natürlich für uns Norddeutschen ein bisschen doof, ist ein bisschen weit, ne?
Ja, nehmen wir alle mit, machen wir Bus. Wir machen Bus rein, da freuen sich die Busunternehmen hier. Wir fahren vom EGI los und wir fahren dann wieder von Bremen los und dann gucken wir mal, was passiert.
Okay,
ne?
Okay, ich sehe schon, da wächst was Großes. Sehr gut. Ich wünsche dir eine ganz schöne Vorweihnachtszeit. Viel Spaß, dass ganz viele Leute kommen zu euch, warten aufs Christkind mit Hans Siegel und Werner Mommsen. Und jetzt komm gut nach Hause und ich wünsche euch viel Spaß auf der Bühne.
Hoho, ho, frohe Weihnachten.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Der US-Amerikaner David Lynch wird den meisten von uns als Filmregisseur bekannt sein. Weniger bekannt ist sein bildnerisches Werk. Im Oldenburger Horst-Janssen-Museum läuft derzeit eine Ausstellung mit Bildern von David Lynch, in denen sich Parallelen zu Werken von Horst Janssen entdecken lassen. Sie trägt den Titel »My House is on Fire«. Helgert Füchsel war dort.
Eine gezeichnete Theaterbühne. Im Hintergrund eine Landschaft in Schwarz-Weiß mit Haus und Baum. Aus einer Sonne kriecht ein Wurm und fängt an zu tanzen in dem Kurzfilm Fire von David Lynch. Skurril, surreal und auch komisch entwickelt sich eine Szene mit einem brennenden Haus, schattenartigen, greifenden Händen und seltsamen Monstern. Der Film ist in der Ausstellung My House is on Fire zu sehen, als eines von rund 60 Exponaten. Alice Gericke hat die Schau kuratiert. Sie ist selbst Zeichnerin und hat sich im Studium mit David Lynch beschäftigt. Jetzt ist sie Stipendiatin des Horst-Janssen-Museums und dadurch tiefer in das Werk von Horst Janssen eingestiegen.
Dann habe ich gemerkt, okay, Janssens frühe zeichnerische Handschrift sieht verdammt aus wie die Sachen, die David Lynch manchmal malt oder zeichnet. Und dann habe ich gemerkt, dass sie auch thematisch Gleichklänge haben. Und das fand ich sehr verrückt, weil sie ja sich nicht kannten.
Und wirklich, im Museum hängt beispielsweise eine Lithografie mit Weidenbäumen von Horst Janssen neben dem Bild einer sich entladenden Tesla-Spule von David Lynch. Beide Werke britzeln praktisch vor Elektrizität mit ihrer ähnlichen Linienführung. Der Vergleich ist ein aufregendes Experiment, sagt die Museumsdirektorin Jutta Mosterhoos.
Das Uncanny, das Unheimliche, alles, was hinter der Oberfläche sich verbirgt, das sind wirklich Themen für beide. Und so eine gewisse Vorliebe für Düsteres und Rätselhaftes kann man sicher auch attestieren.
Und Lynch und Janssen blicken in ihren Werken auf ähnliche Weise unter die Oberfläche der Dinge, sagt die Kuratorin Alice Gericke.
Mich faszinieren Zeichnungen, die sich in der Beschreibung nicht erschöpfen, sondern die auch in der kleinsten Einheit immer noch schaffen, Fragen zu stellen. Und Fragen sind Offenheiten, die transportiert werden. Ich glaube, ich finde es sehr frustrierend, wenn alles fertig erklärt ist in der Zeichnung.
Sowohl die Bilder von Lynch als auch die von Janssen geben Rätsel auf. In Stillleben von Janssen werden aus leblosen Gegenständen durch starke Schatten beunruhigende Fratzen. Bei Lynch entsteht ein Gesicht aus Flammen. Oder wird da eine Gestalt in die Luft gesprengt in dem Bild My House is on Fire? Es war nicht leicht, die Bilder zu bekommen, sagt die Museumsdirektorin. Es gäbe nur eine Handvoll Lithografien von Lynch in deutschen Museen. Deshalb hat das Museum direkt mit David Lynch Kontakt aufgenommen, sagt Jutta Mosterhoos.
Ich habe mir vorgestellt, erst muss er mal vielleicht gucken und verstehen, wo ist denn Oldenburg und wer ist denn Horst Janssen. Aber die Gegenüberstellung und die Kuratorin Alice Gericke hat ja Bildpaare geschickt auf vielen, vielen Seiten. Das muss ihn überzeugt haben.
Schließlich kam das Okay von David Lynch, dass Lithografien aus seiner Druckwerkstatt in Paris an das Oldenburger Museum ausgeliehen werden dürfen. Sehr zur Freude von Alice Gericke.
Es hat mich fasziniert und die Tatsache, dass ich jetzt eine Ausstellung mit seinen Arbeiten realisiere, ist komplett irreal.
Ganz real lassen sich jetzt in Oldenburg Lithografien von Horst Janssen und David Lynch direkt vergleichen. Dabei lohnt sich der Blick auf die formalen Dinge, Linienführung, Licht und Schatten, Inszenierung des Geheimnisvollen und Verborgenen. Wer sich fürs Zeichnen interessiert oder für Horrorfilme, ist in dieser Ausstellung auf jeden Fall am richtigen Ort.
Die Ausstellung mit Werken von David Lynch im Oldenburger Horst-Janssen-Museum ist bis Mitte Februar zu sehen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Was passt jetzt im Dezember besser als eine heiße Tasse Tee? Schauspieler und Teesommelier Tommy Barke nimmt uns mit bei seinen Auftritten, mal war, mal geflunkert, in die Welt des Tees. Sein Programm heißt Tommy's Tea Time. Er war damit sogar in London auf der Bühne und wie das war, das verrät er uns gleich. Dann dreht sich alles um die Schallplatte. Die schwarze Scheibe ist beliebt wie nie. Und wir machen Lust auf den Podcast Becoming the Beatles. Einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Für Tommy's Tea Time hat der Teesommelier und Künstler Tommy Barke die Geschichte des Heißgetränks neu geschrieben. Flunkergeschichten, die zum Beispiel in China, England oder Indien spielen. Und da werden dann auch viele offene Fragen geklärt. Also hat die Queen jemals Tee aus Beuteln getrunken? Oder wie kam der Tee eigentlich nach Ostfriesland? Tommy Barke kennt alle Geschichten und heute Abend ist er hier im Kulturspiegel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo Martina. Ja, ich kenne die Geschichten, weil ich sie ja selbst geschrieben habe.
Alles kleine Flunkergeschichten. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, sowas zu machen, Tommy's Tea Time?
Also ich habe mal wieder überlegt, was könnte ich als Künstler für ein neues Soloprogramm machen und worüber weiß ich Bescheid? Und das war der Tee, der mich seit meiner Jugend begleitet. Damals waren es so Sachen wie Wildkirschtee, die trinke ich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann hat sich das verselbstständigt. Das heißt, ich könnte jetzt 3 Bücher füllen, einfach mit diesen unglaublichen erfundenen Geschichten oder wie ich in Rostock bei einem Auftritt sagte, Teemannsgarn.
Ich finde, wo du gerade Wildkirschtee sagst, den hat man wirklich getrunken. Ja, ne? Ich habe mir den früher immer gewünscht und gekauft und dann immer diese Stängel, wo der Kandis drum ist, wo man so mit umrührt und wenn man ein bisschen zu lange das im Tee lässt, dann ist das ganze Zeug in den Tee gefallen.
Das
hast du die auch gehabt?
Der löst sich sofort auf. Und Kiwi-Erdbeer.
Ja, und Orange, wobei der ist ja gar nicht so schlecht. Wie würdest du dein Programm beschreiben, wenn du es in 3 Worten beschreiben müsstest?
Teeliteratur Entertainment. Es ist ja auch mit echten Fakten. Ich erzähle ja auch ein bisschen. Und damit die Leute nicht verwirrt sind, zeige ich das Schild Teeflunkergeschichten oder nicht.
Ah.
Genau, damit die wissen, okay, das ist ein echter Fakt und das ist erfunden.
Es sind ganz viele verschiedene Elemente, die du verbindest. Es ist Comedy dabei, Geschichten sind dabei, ein bisschen Musik ist dabei. Was erwartet das Publikum, wenn es zu dir kommt?
Also Tommy's Tea Time bedeutet auch, dass der Veranstalter Tee aufbrüht oder Tee kocht. Also man sitzt immer zusammen, trinkt Tee, isst Kekse und dann erfahren die einfach meine Teewelt und auch ein bisschen eben echte Fakten, ja, über den Koffeingehalt in Tee. Das heißt ja nicht Tein, sondern Koffein. Ja, einfach so eine schöne Mischung aus, man nennt es ja heute Edutainment, ja, und einfach Flunkereien.
Wie bist du Teesommelier geworden?
Also, ich war im Teestübchen in Hannover und ich drehe ja gerade oder habe gerade eine Tee-Dokumentation gedreht. Und die habe ich im Teestübchen gedreht und dann sagte da der Herr Bonecke, das ist der Schwiegersohn vom Chef, ich habe einen Teesommelier gemacht. Und dann fragte ich, wo? Und dann sagte er, in Berlin, bei der Berlin Tea Academy. Und da habe ich gesagt, das mache ich auch.
Und wie war das?
Das waren 5 Tage, volle Tage. Wir haben da 80 bis 100 verschiedene Tee verkostet. Also wirklich die teuersten, wahnsinnigsten, billige Tees und alles. Und es war einfach sehr schön, mit netten Menschen über Tee was zu erfahren.
Und auch lecker.
Total, ja.
Gab es viele Dinge, wo du gesagt hast, oh, das überrascht mich jetzt, aber das wusste ich nicht.
Na, ich wusste wenig über afrikanische Tees. Ne? Man kennt ja Assam, Darjeeling, die meisten kennen Earl Grey und Darjeeling, der liebsten Tee in Deutschland. Und ich habe einfach viele, viele Tees erfahren und ein paar Infos, die ich noch nicht kannte tatsächlich.
Wenn du auf der Bühne bist, trinkst du Tee, du machst Musik, du machst viele tolle Sachen. Du bist sogar in London gewesen, auf der Bühne. Alles in Englisch. Wie war das denn bitte?
Sehr aufregend. Glaube also da ich ja die Texte lese, habe ich die ins Englische übersetzt und die Zwischenmoderation, die waren das Thema. Und dann hatte ich da eine Kulturgruppe von alten Damen, die sagten, ja, wir sind, also auf Englisch natürlich, wir sind ein Club aus den 30er Jahren, haben wir uns nicht gut gehalten. Und dann haben die einmal Bu gerufen auf der Bühne und zwar in meinem Teelied heißt es Offer me water, I'll send you away. Also biete mir Wasser an, ich schicke dich wieder weg, weil ich trinke Tee. Und im zweiten Teil habe ich einfach Wasser auf der Bühne getrunken, ja, um keinen trockenen Mund zu haben. Dann rief eine Bu und dann sagte ich, oh yes, I'm a liar, ich bin ein Lügner. Und dann habe ich ja dieses Schild mit Teeflunker-Geschichten und in England habe ich dann truly true und not truly true.
Ah, okay.
Und es hat aber funktioniert. Ich konnte sogar witzig sein auf Englisch.
Also ich kann mir gut vorstellen, in London, ich meine, in England trinkt man ja nun wirklich auch Tee, da kennt man sich aus. Und wenn du da auf der Bühne stehst, ist ja doch was ganz Besonderes, sowas dann nochmal live zu erleben.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja ein Quiz und da war ein Engländer auf der Bühne und der konnte dann eine ostfriesische Teemischung gewinnen als Beutel, als Bio. Die kannten das nicht. Die Engländer trinken 201 Liter pro Kopf im Durchschnitt im Jahr und die Ostfriesen 300.
Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich. Also alles Sachen, die man bei dir lernt, wenn man bei dir bei Tommy's Tea Time zu Gast ist. Und zwar am 10. Dezember, da bist du in Hannover im Salon 18. Um 17 Uhr geht es da los. Da kann man gerne noch Karten kaufen, wenn man Lust hat, sich das Ganze mal nicht nur anzuhören, sondern auch mit dir gemeinsam Tee zu trinken. Worauf freust du dich am meisten?
Wenn der erste Lacher kommt. Oder das erste Lächeln eines Zuschauers, einer Zuschauerin, das ist das Schönste.
Wie haben denn bislang die Zuschauer so reagiert, wenn du Tommy's Tea Time auf der Bühne aufgeführt hast?
Also meistens einfach sind die Leute amüsiert. Es gibt dann Publikum, das ist aber in allen Shows und alle Künstler erzählen das. Es gibt mal ein Publikum, das dann ein bisschen trockener reagiert und manche euphorischer. Ich lasse die auch mitsprechen dann. Das funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger.
Gibt es neue Pläne mit Tommys Tea Time jetzt auch fürs kommende Jahr?
Also erstmal kommt ja jetzt mein Film noch, ne? Am 22. Dezember in der neuen Schauburg in Burgdorf um 11 Uhr. Das heißt, ich habe eine Tee-Dokumentation gedreht. Immer wenn ich im Urlaub war, habe ich über Tee gedreht. Ich war vor dem Krieg in Moskau, ich war in London, in Amsterdam, in Tschechien. Und dieser Film wird dann intern gezeigt, man darf aber dazukommen.
Das ist auch spannend. Dann drücke ich dir die Daumen, dass ganz viele Leute natürlich kommen. Also am 10. Dezember, 17 Uhr im Salon 18 in Hannover. Und im März, da bist du im ostfriesischen Teemuseum in Norden. Ja, dann um 15.30 Uhr.
Das ist natürlich immer besonders.
Auch, ja, das glaube ich. Das wird ein Höhepunkt, auf jeden Fall. Ganz zum Schluss noch, ganz kurz, Tommy, welchen Tee würdest du uns empfehlen, um die Show perfekt zu genießen?
Ein Pu'er-Tee. Das ist der einzige fermentierte Tee. Chinesen schenken diesen Tee manchen Babys zur Geburt und wenn sie 30 sind, dürfen sie ihn trinken.
Oha, warum muss man so lange warten?
Je älter der Pu'er-Tee ist, desto besser. Du kannst auch welche kaufen, die frisch sind, aber das ist das Besondere. Der wird einfach liegen gelassen, der arme Tee.
Aber das ist wie bei uns Frauen. Je älter, desto besser.
Siehst Martina, du siehst heute besonders gut aus.
Hallo, das wollte ich von dir hören. Vielen Dank. Tommys Tea Time hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Also wenn Sie Lust haben, am 10. Dezember schauen Sie vorbei in Hannover im Salon 18 um 17 Uhr. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Die Kassette, die ist ja lange ausgestorben, die CD, ja, die hat es auch nicht geschafft. Streamingdienste wie Spotify haben sie abgelöst. Aber ein Medium ist beliebter denn je, und zwar die Schallplatte. Seit Jahren ist von einem Vinylboom die Rede. Vor allem in den Corona-Jahren haben ganz viele von uns ihre Liebe zur Langspielplatte wieder oder eben auch neu entdeckt. Und dieser Boom kam auch in Diepholz an. Bei der Palace Group, einem von gerade mal 5 Schallplattenherstellern in ganz Europa. Fritzi Blömer war für uns mal dort, hat sich umgeschaut.
In der Werkshalle riecht es nach PVC. In einem von vielen Glaskästen sieht man einen schwarzen Klumpen zwischen 2 Metallplatten. Oben und unten jeweils ein Etikett. Hier entsteht die Neuauflage eines Santana-Albums.
Dann fährt die Presse zusammen und drückt dieses heiße Material über die Matrize raus, wo die Musikinformation drauf ist. Und dann nach 28 Sekunden kommt die fertige Schallplatte raus.
Geschäftsführer Holger Neumann steht neben einer der insgesamt 18 Maschinen in der Werkshalle. Die laufen 5 Tage die Woche, 24 Stunden. Von Miley Cyrus zu Michael Jackson und Filmmusik. Zu den Auftraggebern gehören große Labels wie Sony und Universal. Seit über 75 Jahren stellt Palace Tonträger her. Allerdings waren das nicht immer Schallplatten.
Es gab ja viele Höhen und Tiefen. Wir haben ja damals auch die CDs noch gemacht, die heute vom Markt ganz verschwunden sind. Toi, 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 machen wir heute die Schallplatte, die wahnsinnig wieder geboomt hat. Und es ist ja eine alte Technologie, wie die Platten hergestellt werden. Das ist schon spannend und eigentlich ein Trend gegen die technische Entwicklung, wie sie eigentlich heute draußen ist.
Mit den aufkommenden Streamingdiensten und dem Aussterben der CD brauchte die Musikindustrie eine neue Einnahmequelle. Der Blick zu den Independent-Labels zeigte, hier wurde durchgehend immer auch Vinyl rausgebracht. Das versuchten dann auch die Großen wieder und suchten Firmen, die überhaupt noch Schallplatten herstellen konnten.
Wo der CD-Boom bei uns kam, haben wir die Schallplattenpressen eigentlich nur eingemottet und zum Schlafen verurteilt. Die Leute, die wir hier hatten, umgeteacht, sage ich mal, in die CD-Fertigung. Und wo der Boom ankam, das war so mit der ersten Love Parade in Berlin, konnten wir diese Leute, wie heißt es so schön, regenerieren zu ihrer alten Arbeitsstätte und konnten eigentlich fortan wieder Schallplatten fertigen.
Der Absatz von Vinylplatten in Deutschland, aber auch weltweit, stieg stetig an. Mit dem Höhepunkt während der Corona-Pandemie hatte Neumann allerdings nicht gerechnet. Palace stellte rund 80 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Inzwischen sei man aber wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 120. Der extreme Boom, schätzt Neumann, ist zwar erstmal vorbei, aber der Markt immer noch groß. Dazu tragen auch Innovationen bei. Die Palace Group presst zum Beispiel auch Picture Discs, also Platten mit Bildern drauf, und bunte Platten. einfarbig, mehrfarbig oder als sogenanntes Blitzblätz. Dabei wird durchsichtiges Granulat mit verschiedenfarbigen Körnern vermahlen und dann gemeinsam gepresst. Jede Platte sieht am Ende ein wenig anders aus.
Und das gibt's nur einmal und nie wieder. Wir sind auch verpflichtet, danach, wenn es nicht mehr aufgelegt wird, die Herstellwerkzeuge zu vernichten, damit da kein Missbrauch stattfindet.
Diese Limited Editions sind deutlich aufwendiger in der Herstellung. Sie sind handmade an alten Maschinen aus den 60ern und kosten natürlich auch mehr als die klassische Vinylplatte. Besonders stolz ist Neumann auf die Liquid Vinyl.
Ich habe zwei Schallplatten, die ich aufeinander klebe. Und inzwischen diesem Zwischenraum dieser Schallplatte kommt eine Flüssigkeit. Und die bewegt sich, wenn die Schallplatte sich auf dem Player bewegt, da haben wir auch die Patente drauf, das haben wir selbst erfunden.
Die Möglichkeiten sind laut Neumann lange noch nicht ausgeschöpft und so übernimmt im kommenden Jahr sein Sohn in vierter Generation das Familienunternehmen.
Der Markt ist da, auch jüngere Generationen interessieren sich für die Vinyl und sind nicht nur downloadaffin. Und wenn ich dazu parallel noch die ganzen Anlagen sehe, Musikanlagen, die ich heute kaufen kann, Equipments für Schallplatte von bis zu welchen Preisen, weit über 100.000 Euro, dann muss ich sagen, der Markt kann nicht tot sein.
Dienstagabend, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Die Zeit der Beatles in Hamburg war entscheidend für die Band. Die Lehrjahre vor der Weltkarriere, kann man wohl sagen. Im Jahr 1962 spielen die Beatles dann, viele wissen das sicher, auch im legendären Starclub in Hamburg. Oke Bandixen, Autor des sechsteiligen NDR Kultur-Podcasts Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, erzählt uns, wie das damals war im Starclub.
Das sind die einzigen Aufnahmen der Beatles aus Hamburg, live aus dem Starclub. Die Tonqualität ist schlecht, aber man merkt, es geht total ab. Die Beatles spielen hier, im neu eröffneten größeren Club in der Großen Freiheit, mitten auf dem Hamburger Kiez, insgesamt dreimal für ein paar Wochen. Sie eröffnen den Club sogar im April 1962. Wenig später bekommen sie aus London ein Telegramm. Sie haben ein Vorspielen bei einer Plattenfirma. Endlich, der nächste große Schritt. Ihr Manager schreibt und probiert neues Material aus. Und genau das machen die Beatles auch im Starclub. In ihrem ersten Radio-Interview in Liverpool erzählen die Beatles, hier ihr damals neuer Schlagzeuger Ringo Starr, dass sie bald wieder nach Hamburg fahren.
Now where are you going?
Germany, Hamburg, 2 weeks.
Die Beatles nehmen schon ihre ersten Singles auf. Da kommen sie noch zweimal in den Starclub. Im November und Dezember 1962. Der Starclub entwickelt sich später zu der Adresse für Rockmusik in Deutschland. Hier spielen alle, alte Helden und junge Heuler, von Ray Charles bis Jimi Hendrix. Nur 11 Tage nach dem letzten Auftritt der Beatles im Starclub kommt Please Please Me heraus, ihre erste Nummer 1 Single, der Beginn ihrer märchenhaften Karriere. Wie hat John Lennon noch einmal gesagt? We grew up in Hamburg. In Hamburg sind wir groß geworden.
Der Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, können Sie hören in der ARD Audiothek und natürlich auf der Seite von NDR Kultur. Das war wieder ein richtig schöner Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche gerne wieder mit dabei sind. Jetzt geht es traumhaft weiter. Genießen Sie den Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.